Wie auch immer, würde ich gucken, was ist die adressatengerechte Sprache für jemanden, der gegenwärtig als Raubritter unterwegs ist. Ja? Und wenn er gegenwärtig als Raubritter unterwegs ist, dann braucht er eine andere Sprache.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Alle 2 Wochen geht es hier um eure Fragen. Natürlich nicht ohne Elke Schicke, der Diplompsychologin und systemischen Therapeutin unseres und eures Vertrauens. Happy New Year, liebe Elke.
Frohes Neues 2026.
Verrückt, oder?
Da muss man sich jetzt wieder monatelang dran gewöhnen, dass man hinten keine 5, sondern 6 schreibt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, frohes neues Jahr. Es ist immer spannend. Neues Jahr ist immer direkt ein anderes Gefühl, obwohl es die gleiche Jahreszeit ist, ne?
Ein Glück gibt es das, ne?
Ja, finde ich auch.
Das ist wie Montag, fange ich an, mehr Gemüse zu essen. Weil also irgendwie brauchen wir psychologisch, setzen wir uns gerne Startpunkte. Und ich finde dieses neue Jahr ganz gut. Also ab von diesen Neujahrsvorsätzen, aber es ist nochmal, komm, jetzt geht's nochmal.
Und es ist auch ein bisschen so ein Abschied nehmen. Und das ist so, ich finde, es ist tatsächlich dieses, vorher fühlt sich alles so an, als würde was weggehen und dann fühlt sich plötzlich so an, als würde was kommen. Und das ist ja immer auch so was ganz Hoffnungsvolles.
Ich würde, also wenn, mich hat ja keiner gefragt, als die Weltzeit gestellt wurde, aber ich würde es ja toller finden, wenn das neue Jahr mit dem Frühling beginnen würde.
Ah.
Mir hat auch mein Historiker erklärt, dass es ursprünglich mal so war. Aber dann, jetzt kommt das gefährliche Halbwissen, dann wurde irgendwas umgestellt, nun ist es nicht mehr so. Angeblich waren die Iden des März waren eigentlich mal der Jahresbeginn oder so ähnlich.
Aber weißt du, was schön daran ist, dass es der Januar ist, dass es ja so mitten im Nichts ist, ne? Also ich finde so, es ist ganz dunkel und so weiter und es gibt ja dann da auch so ein bisschen sowas Hoffnungsspendendes. Es geht jetzt wieder voran, man weiß jetzt wieder, es geht jetzt wieder aufwärts.
In der Mitte der Nacht entspringt ein neuer Tag.
So, und naturmäßig ist es ja so, weil wir hatten ja, glaube ich, am 21. Dezember hatten wir die Mitsommer.
Tag und Nacht, Wintersonnenwende.
Wintersonnenwende, ganz genau. Mhm. Also das Licht wird jetzt wieder mehr. Der dritte Montag im Januar ist übrigens der depressivste Tag des Jahres.
Echt?
Wusstest du das?
Nee.
Das ist erforscht tatsächlich und das ist lang genug vom Neujahr wieder weg, um den Leuten schon vor Augen zu führen, dass ihre Vorsätze für den Arsch waren.
Oh Mann.
Und es ist tatsächlich ein Vitamin-D-Mangel, einfach ein Sonnenlichtmangel und ein frischer Luftmangel und kalt und blöd und das ist der depressivste Tag des Jahres.
Also raus.
Raus. Raus und dann geht's wieder besser.
Hm.
Genau. Das heißt ja aber auch, dass der vierte Montag des Jahres schon wieder besser aussieht. So, jetzt haben wir das geklärt.
Wo wir das jetzt haben, jetzt kämpft hier ein Kind mit sich und anderen.
So sieht's aus. Ich lese mal vor. Liebe Christine, liebe Elke, vielen Dank für euren wunderbar authentischen, ehrlichen und meist fröhlichen Podcast.
Das ist so nett, ne?
Oder?
Ja, total.
Freut einen immer noch.
Ja,
mir tut es immer wieder gut, bei euch zu hören, dass auch andere Familien ihre Problemchen oder manchmal auch Probleme haben und vieles vielleicht auch nicht so heiß gekocht wird, wie es im ersten Moment erscheint. Nun möchte ich ein bisschen was zu unserer kleinen Familie schreiben. Wir haben einen 5-jährigen Sohn im Vorschulalter in der Kita und mitten in der Wackelzahnphase. Oft ist er sehr zappelig, wechselhaft in seiner Stimmung und Lautstärke, fühlt sich zurzeit schnell angegriffen, unverstanden und ungerecht behandelt. Insgesamt hat er einen extremen Gerechtigkeitssinn für das, was er als Gerechtigkeit empfindet. Und unser Sohn ist sehr aufgeweckt, ausgesprochen bewegungsfreudig und schafft es, sich mit Themen, die ihn wirklich interessieren, auch ausgiebig auseinanderzusetzen. In seiner Feuerwehrphase kannte er sämtliche Fahrzeuge, Löschzuginformationen,
Löschzugformationen.
Oh.
Tief im Thema.
Ja, echt mal. Schlauchgrößen, Hydrantenschilder, etc. auswendig. Oh weia. Nun sind wir gerade in einer Römer- und Ritterphase, in der er sich mit Aquädukten, Burgen, Schlössern und leider auch Waffen sehr stark auseinandersetzt. Außerdem ist unsere Familie sehr stark durch unsere Liebe zu unseren Tieren geprägt, sodass er sich mit Tieren und Umwelt sehr gut auskennt und auseinandersetzt. Sei es, dass er seinen Hühnern Tricks beibringt oder die giftigste Schlange der Welt inklusive Größe und Standort aufzählt.
Den will ich haben.
Er interessiert sich stark für Zahlen, Rechnen, Buchstaben und Schreiben. Das Mundwerk steht nie still und manchmal erscheint mir seine Gedankenwelt ein einziger Kirmesplatz zu sein. Immer Rummel, immer was los. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann und ich ebenfalls sehr interessierte, aber auch extrem emotionale Menschen sind. Und ich gebe zu, leider kann es bei uns auch mal etwas lauter und turbulent zugehen oder auch mal Streit und Frust geben. Ich bin beruflich sehr eingespannt in einem medizinischen Beruf mit viel Verantwortung und leider bringe ich sicherlich Sorgen und Stress auch oftmals mit nach Hause.
Nun ist es zu Hause in letzter Zeit so, dass ich Dinge oft mehrmals sagen muss. Komm jetzt bitte Zähne putzen und oftmals nur unter Androhung von Strafe, dann hast du morgen Fernsehverbot, funktionieren. Ich fühle mich selber total dämlich dabei, aber leider komme ich doch oft an den Punkt, wo mir leider nichts Dümmeres mehr einfällt. Been there, done that. In der Kita gibt es nun Probleme. Unser Sohn kämpft und bedroht dabei auch andere Kinder. Er will ins Gefängnis, den Kerker oder das Verlies sperren. Er benutzt, Entschuldigung, aber es erfreut das mich
ist
so.
Süß.
Ja, er benutzt Stöcke wie Schuss- und Stichwaffen und droht mit Schaufel und Hake.
Okay. Sehr mittelalterlich.
Ja. Wenn die Erzieherin ihn dann isolieren und auf eine Bank setzen, bringt er diesen wenig Respekt entgegen, sagt bla bla bla, verdreht die Augen und soll auch gesagt haben, du hast mir gar nichts zu sagen. Diese Woche war es dann soweit, dass ich vor dem Mittagessen aus der Kita angerufen wurde und unseren Sohn abholen sollte, weil die Erzieherin nicht mehr weiter wusste. Zugegebenermaßen habe ich mich in dem Moment stark über den Kindergarten geärgert. Mein Mann und ich müssen unseren beruflichen Verpflichtungen nachgehen können und sind auf eine zuverlässige Betreuung angewiesen. Dass ich alles stehen und liegen lassen sollte, weil ein Fünfjähriger die Augen verdreht und nicht auf die Erzieherin hört, hat mich geärgert. Es war bekannt, dass ich an diesem Tag zu Hause war und ich hatte den Eindruck, dass die Situation möglicherweise auch genutzt wurde, um sich eines anstrengenden Kindes zu entledigen. Ich habe dann die Erzieherin gefragt, was sie sich vorstellt, was ich tun kann, damit es am nächsten Tag besser läuft. Die Antwort war, ich solle mit ihm reden. Mhm. Habe ich gemacht. Unser Sohn sah manches anders, hat manches auch bestritten und konnte sich angeblich nicht mehr erinnern. Wer gibt schon gerne zu, wenn er sich
dann
nicht mehr
erinnert? Mein Mann nennt das, ich scholze. Kann sich an nichts erinnern.
Was ich leider nicht herausfinden konnte, war, wogegen, womit unser Sohn gerade so sehr kämpft, warum er so viel kämpfen muss. Liegt es an der manchmal emotional aufgeladenen Stimmung zu Hause oder ist es eine Phase? Wühlen unsere Emotionen ihn zu sehr auf? Dürfen Kinder kämpfen? Muss ich mir wegen seines derzeitigen Interesse für die Waffen des Mittelalters Sorgen machen? Ist eine Stunde Fernsehzeit am Tag zu viel? Sieht er die falschen Sendungen? Zurzeit schaut er leidenschaftlich die Robin Hood Zeichentrick-Kinderserie. Davor hat er Wissenssendungen und Kinderdokumentationen wie Wuselgusel, kennst du das?
Mhm.
Rauf und runter geguckt. Ich würde mich riesig über einen Podcast zum Thema Kämpfe in der Kita freuen und folge weiter in jeder Sendung. Herzliche Grüße und vielen Dank. Super Thema Kämpfen, Kinder. Let's go.
Da bist du dabei, ne?
Ich liebe es.
Ja, dann mal los.
Nein, ich finde, sie muss sich keine Sorgen machen. Ja, ich finde, es wird insgesamt viel zu wenig gekämpft.
Mhm.
Ich finde, Kinder sollten viel mehr kämpfen.
Mhm.
Es gehört dazu. Und es ist eine erwachsene Welt, die da etwas Fürchterliches und Schlimmes draus macht. Wenn du dir alle anderen Säugetiere dieser Welt anguckst, dann tun die Jungtiere nichts anderes, als übereinander zu purzeln, sich ineinander zu verhaken, sich durch die Steppe zu kullern und zu rollen und sehr liebevoll und freundlich und ungefährlich aufeinander einzudreschen. Aber es ist unser Blick und unsere Sorge vor Gewalt, dass wir den Kindern ein ganz natürliches Körperuntersuchungsverhalten vorenthalten. Und es betrifft insbesondere Jungs, aber gar überhaupt nicht nur Jungs. Für Mädchen ist Raufen genauso wichtig. Und ich würde mal sagen, wäre diese Familie in den 80ern platziert, hätte da kein Schwein nachgepfiffen.
Ja.
Ich finde, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist das eine, nicht gewaltvoll mit Kindern umzugehen und Kindern den Unterschied zwischen Gewalt und Übergriffigkeit und Schmerz und Krieg, denen dazu etwas beizubringen und auch Gewalt aktiv zu verhindern.
Mhm.
Raufen, schlagen, seine Stärke finden, jemandem auch mal wehtun und feststellen, hoppla, das war zu viel, das geht so nicht. Oder auch mal eine reinkriegen und merken, das ist jetzt aber nichts, wenn man so doll drauf. In dem Rahmen, den Kinder können und in dem Rahmen, den Kinder auch miteinander aushandeln können. Und das Problem, finde ich, ist jetzt, wenn ich das mal sagen darf, heutzutage, ist ja, dass wir so viel Sorge vor Gewalt haben, dass wir natürliche Auseinandersetzung und freundliche Aggression schon beängstigend finden.
Mhm.
So, und man darf sich mit dem Thema, das einen gerade leidenschaftlich erfüllt, auseinandersetzen. Und der darf fechten wollen und schießen wollen. Und das ist alles total okay.
Für die Kita halt nicht, ne?
Für die Kita nicht. Und mit der würde ich mich mal gerne unterhalten. Aber ich sag mal, dieses auch Gewalt spielen, also oder auch Krieg spielen, spielen ist eine ganz normale Annäherung, die Kinder, also keiner regt sich auf, wenn Kinder Feuerwehr spielen oder wenn Kinder Ärztin spielen. Dann sagen wir, ah, toll, ich spiele Ärztin. Aber genau genommen ist es die Annäherung an etwas von, wie kann ich, Mutter, Vater, Kind, wenn die das spielen, regen wir uns auch nicht auf. Hm. Wir nähern uns spielend und explorierend den Themen, die für uns als Kinder relevant sind.
Mhm.
Und das ist ein relevantes Thema, damit setzt er sich auseinander. Idealerweise würde er Kumpels und Kumpelinen finden, die das mit ihm zusammen spielen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Er steht natürlich sehr alleine da, wenn er andere Kinder einfach nur bedroht.
Ja.
Aber nicht über die drüber purzelt und die über ihn drüber purzeln und ein Schwert entgegenhalten.
Richtig, aber ich sage mal, ich kann, okay, ich muss kurz überlegen, wie ich es sozial kompatibel ausdrücke.
Hast du Angst vor Spotify-Kommentar?
Naja, also so. Ich halte große Stücke auf Erzieherin. Ich halte auch große Stücke auf Lehrerin. Und manchmal fehlt denen der Wumms im Hintern.
Du meinst den weiblichen oder insgesamt?
Insgesamt. Zu sagen, da ist ein kleines Kind, jetzt jung oder Mädchen, ist ja egal. Und der hat kein Wumms. Und der braucht ein Gegenüber, das auch Kavums hat.
Mhm.
Wenn ich als Fünfjähriger meine Erzieherin übertölpeln kann, dann läuft da was nicht richtig.
Mhm.
Ja. Und wenn der da, sich da hinsetzt und die Augen verdreht und mein Lieblingszitat, nämlich ja, ja, bla, bla, sagt, dann scheint er die nicht ernst zu nehmen.
Mhm.
Dann haben die Erzieherinnen ein Problem und nicht das Büppchen.
Mhm.
Dann müssten die Erzieherinnen sich überlegen, mal zu adressatengerechter Sprache. So, mein lieber Junge, was musst du von uns verstehen und wie können wir dir deutlich machen, das ist zu viel und das ist in Ordnung?
Mhm.
Also eine Frage von, einige Kindergärten haben das ja, eine Raufzone zum Beispiel.
Mhm.
Ich persönlich, ich darf ja keine Markennamen nennen, aber es gibt so Schaumstoffschwerter, die man bestellen kann. Die zwiebeln ganz schön.
Wir werden die sogar verlinken.
Ja?
Ja, soweit
die
gehen wir.
Die sind richtig toll. Und ich habe da mit meinen Kindern 3 Sets von durchgehauen, vom Kindergarten, bis mein Sohn ausgezogen ist.
Ja, das finde ich lustig.
Ja, wirklich. So, du willst dich prügeln oder du willst Ritter spielen oder was auch immer ihnen da begeistert. Das funktioniert innerhalb von.
Ja.
Alle müssen einverstanden sein, innerhalb von, ihr haltet euch an Regeln, die heißen, wie auch immer die Regeln da heißen.
Mhm.
Denn auch Ritter haben sich, darum waren sie ja Ritter, an bestimmte Regeln gehalten. Und viele Ritter haben sich auch an keine Regeln gehalten. So. Aber ihm die Möglichkeit zu geben, lustvoll in das reinzugehen, was ihn gerade wirklich interessiert und umtreibt.
Mhm.
Und wenn der mit Waffen beschäftigt ist, gerade, ich sag mal, manchmal ist meine Vermutung, dass insbesondere Jungs gerne in sowas reingehen, weil es auch eine Möglichkeit ist, mit der eigenen Unsicherheit zurechtzukommen.
Mhm.
Denn wenn ein Böser kommt, dann kann ich mich wehren. Ich kann dann ja dies und jenes machen. Und auch mal zu die eigenen Ausmaße lustvoll zu untersuchen. So stark, so doll, so hat sich das angefühlt. Ich glaube, um Frieden zu halten, muss ich ein Verständnis von Konflikt haben. Und um gütig zu sein und um kompromissbereit zu sein, muss ich wissen, wie weit ich gehen kann und muss ich verstehen, dass das echt nicht die cleverste Lösung ist. Aber ich da auch keine Angst vor habe. Und jetzt mal so, Frauenförderung hat was damit zu tun, auch mit Mädchen stark zu sein und zu raufen und denen die Angst vor Auseinandersetzung und Konflikt zu nehmen, weil sie es können.
Mhm.
Und wenn ich das kann, und mir darin sicher bin, dann kann ich in friedliche Kompromisse kommen, weil ich keine Sorge dafür habe, dass ich es nicht anders könnte. So, und jetzt der Junge, super, dass er das macht, tu das. Wenn es eine leidenschaftliche Familie ist, wie schön, herzlichen Glückwunsch, das finde ich super, dann habt ihr auch ein leidenschaftliches Kind, wie schön, wie super. Wo findet der andere leidenschaftliche Gegenüber, die einem Fünfjährigen nicht erzählen, er hätte einen Dachschaden, wenn er ganz normale Sachen spielt, die Kinder nur mal spielen?
Ist ja auch okay zu sagen, okay, hier zu Hause findet das statt, ne? So, wenn die Kita, du kannst sie nicht zwingen und ein bisschen verstehe ich die natürlich auch, das ist, das System ist Quatsch, ne? 25 Kinder, 3 ErzieherInnen und dann möglichst noch offene Gruppendynamik und weiß ich nicht was. Also es ist ja so viel Quatsch daran und ich kann schon verstehen, dass man da schnell sich genervt fühlt von Kindern, die aus dem System so ein bisschen ausbrechen. Dass das nicht gut ist, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten, aber dass es anstrengend ist.
Ja, glaubst du, er ist der Einzige im Kindergarten, der Bock auf Raufen hat?
Nein.
Glaube ich auch
aber
nicht.
Aber du musst es natürlich super gut im Blick haben, wenn du so eine Raufzone einrichtest, dann muss da ja aber auch permanent eigentlich ein Schiedsrichter da sein.
Ja.
So, genau, aber das ist ja ein Personalproblem.
Nee, also der ist fünf, mit fünfjährigen, also die Lust auf Raufen haben, die Gruppe suchst du jetzt zusammen, sagst so, pass mal auf, wie kann Raufen funktionieren? Mhm. Ob da immer eine Aufsichtsperson sein muss, die haben ja nicht keine Spitzhacken in der Hand. Ja? aber sich einmal zu einigen, wie kann das unter euch Kindern so laufen, dass ihr euch aufeinander verlassen könnt?
Ja.
Und wenn es Regelübertretungen gibt, dürft ihr gerne Bescheid sagen, dann müssen wir eingreifen, aber innerhalb dieser Regeln immer mal los. Und ich würde die Mädchen ermuntern, mitzumachen. Mhm. Und ich finde es, also das tut mir jetzt leid, aber es ist die Aufgabe der Erzieherin, ähnlich wie, das hat mir schon mal was Schule anbelangt, Dinge, die in Schule und Kindergarten nicht laufen, lösen die bitte in Kindergarten und Schule. Das ist ja kein...
Du meinst nicht abholen lassen, weil ein Kind die Augen verdreht? So.
Nee, und sagen, das ist etwas, da hat er offensichtlich einen Konflikt mit seiner Erzieherin und den muss die Erzieherin mit ihm in der Beziehung lösen. Den Konflikt löst nicht die Mutter zu Hause, weil sie dem Kind irgendwas erklärt, was er in dem Moment im Gefühl mit seiner Erzieherin nicht transportiert kriegt. Wäre eher die Frage, was, also das Kind ist super. Also oder wenn die Mutter den beschreibt, ist doch einer zum Clown.
Ja, total.
Ja.
Aber das ist schon auch, also ich habe auch so ein Kind, was immer so krasse Interessen hat, das macht auch manchmal so ein bisschen einsam, ne? Weil die Kinder ja dann auch sich total versteifen auf diese Phase. Das ist super inspirierend. Also die komplette Kita hat dann irgendwann mal Edelsteine gesammelt, weil mein Sohn angefangen hat. Also super inspirierend. Nur die Intensität, mit der er das gemacht hat, war eine andere als der Rest der Welt. Und dann kann das schon irgendwann auch dazu führen, dass die Kinder sagen, so, pff, oder die sind dann noch bei den Edelsteinen und er war dann schon, weiß ich nicht, bei den Dinosauriern. Und das kann auch manchmal sehr, sehr anstrengend sein, wenn du da immer in diesen ganz, ganz krassen Interessen drin bist. Für die Kinder auch total anstrengend, weil die ja kein Gegenüber finden mit der Leidenschaft.
Ja,
ne?
Aber darüber beschwert die Mutter sich gar nicht.
Nee.
Die Mutter beschwert sich darüber, dass die Erzieherin ihm da nicht so richtig gewachsen sind.
Ja.
Und sie sich fragt, ist das noch normal?
Ja, und das ist ja das, was sofort passiert. Ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, ich habe dich ja auch mal bei einem Kita-Problem dann sehr frustriert angerufen und habe ein Eure-Fragen-Spezial, ein ungesendetes von meinen Fragen gemacht. Da war ich dir auch sehr dankbar, weil du hast das ganz gut eingeordnet und hat mir auch echt geholfen, wenn ein Kind negativ auffällt in einem System, passiert es ja super schnell, dass man dann denkt, das Kind ist falsch. So, und das heißt das ja gar nicht, sondern aktuell hat ein System ein Problem und nicht mein Kind ist das Problem, sondern das System ist nicht ausgerichtet auf totale Individualität und manchmal ist ein Kind halt individuell.
Ja, und es gibt eben auch Erzieherinnen, die Erzieher geworden sind, weil sie die Kinder so lieb und süß finden und die Kinder so ein bisschen bepuscheln möchten, aber die wenigsten Kinder sind so ganz liebe, süße Bepuschelkinder. Es gibt eben wahnsinnig viele Kinder, die sind wie der und die eine andere Präsenz von ihren Erzieherinnen erfordern. Und es hört sich für mich eher so an, als findet er kein Gegenüber. Und wenn sie auch sagt, Mensch, zurzeit knackt es auch bei uns zu Hause öfter mal, der sucht ein starkes Gegenüber.
Was würdest du jetzt aber, also die Kita kann sie ja nicht wirklich ändern. Was würdest du ihr im Konkreten raten, was kann sie jetzt tun?
Also die erste Frage war ja, dass mittlerweile, wenn sie sagt, kommst du bitte Zähne putzen, er nicht sofort antrabt. Ne? Welches Kind tut das schon immer? Also nochmal zu schauen, welche Signalstärke braucht er und auf die richtige Signalstärke zu wechseln. Und es gibt Kinder, da hauchst du in die Luft, Mausi, wir wollen los. Und tippeldippeldipp, kommen sie angezogen.
Das wäre ein Kind für mich zum Clown.
Ja, genau.
So angenehm.
Genau, die gibt es. Mhm. Und es gibt eben die, wo man auf die Glocke hauen muss und sagen, Ding Dong, Zähne putzen jetzt. Und das nehmen die gar nicht übel, es dringt bloß einfach durch.
Mhm.
Und wenn der jemand ist, der so viel im Kopf hat und so viele Ideen hat und mit so viel beschäftigt ist, dann unterstelle ich, ist die elterliche Stimme also nicht so richtig hörbar.
Stört ja auch total, und kann man ausblenden.
Genau, und auch nicht so richtig relevant.
Ja.
Genau, und das machen Eltern manchmal, dass die selber gerne gerufen werden möchten, Elke, kommst du bitte? Und dann würden wir gerne kommen. Und wir häufig den Kindern anbieten, was wir schön finden. Mhm. Und der Trick ist aber, den Kindern anzubieten, was bei denen gut funktioniert. Und das ist ganz oft etwas anderes als das, was ich schön finde. Und das ist adressatengerechte Sprache. Also da zu gucken, der hört sich für mich wie jemand an, wo man hingehen muss, die Nase anklopfen muss und sagen, guck mich an, was denn? Zähne putzen, jetzt. Stift hinlegen, Buch zu machen, mitkommen. Und das hört sich so harsch an. Man kann das sehr nett sagen und dabei trotzdem sehr eindeutig sein.
Man kann es ja auch vorher ankündigen. Das wäre ja vielleicht die nettere Variante. In 5 Minuten machen wir das.
Aber es geht gar nicht darum, nett zu sein. Mhm. Sondern es geht darum, dem Kind in den Erfolg zu helfen.
Ja.
Und das Nettsein tue ich häufig für mich.
Du hast mir was beigebracht übrigens.
Ach.
Du hast mir Anzählen beigebracht. Ich habe dieses 1, 2, 3 habe ich als was ganz Bedrohliches eigentlich immer irgendwie empfunden. Und habe aber gemerkt, dass es stimmt, was du sagst. Ich mache das jetzt häufiger. Es zeigt nur, in welcher Zeitspanne ich erwarte, dass eine Reaktion erfolgt. Es gibt aber, also oft mache ich eher die 10, ne? So, hör zu, ich zähle bis 10, dann hätte ich gerne, dass du da bist. Das hilft total, weil ich merke so, vor der 7 reagieren die dann nicht.
Nee,
ne? Aber sie haben noch die Zeit.
Das ist strukturiert, genau. Ja. Es strukturiert Zeitlichkeit.
Es strukturiert Zeitlichkeit und,
genau.
Und macht total klar, ab wann ich sage, so geht's nicht. Also das ist eine Erwartungshaltung, die ich klar mache.
Ja.
Bis zu diesem Zeitpunkt hast du Zeit, dass ich noch ruhig bin, dass du noch ruhig sein kannst, aber dann ist auch gut.
Ja, absolut.
Ja.
Ich erkläre Eltern auch nicht mehr 1, 2, 3, weil es bei so vielen Leuten auslöst, oh mein Gott, das ist Bedrohung, das ist Erpressung. Wenn man es nicht als 1, 2, 3 nimmt, dann nimm es doch als auf die Plätze, fertig. Los.
Ja.
Da sagt ja auch kein Sprinter, ich werde erpresst.
So, ja, und ich finde 1 bis 10 auch tatsächlich noch ein bisschen besser, weil es dieses bedrohliche 1.
Ja, aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. 1 bis 10 ist, wir müssen los.
Mhm.
Ich möchte, dass du dich anziehst. Bei 10 gehe ich aus der Tür. Und dann kann man anfangen zu zählen und dann merkt man, aha, jetzt ist die in der Gänge. Dann kann man mal schneller zählen, mal langsamer zählen.
Ja.
Genau, und 1, 2, 3 oder auf die Plätze fertig los ist, das, was du gerade tust, nicht einverstanden. Und ich möchte, dass du es jetzt aufhörst.
Ach so,
und ich möchte, dass du jetzt kommst.
Mhm.
Wie auch immer, würde ich gucken, was ist die adressatengerechte Sprache für jemanden, der gegenwärtig als Raubritter unterwegs ist. Ja. Und wenn er gegenwärtig als Raubritter unterwegs ist, dann braucht er eine andere Sprache.
Ja.
So. Und es hilft.
Das hast du so schön gesagt. Der gegenwärtig als Raubritter unterwegs.
Und das ist eben auch die Fall, wenn die Mutter sagt, und ich bin gerade nicht also als geduldige, holde Maid unterwegs, sondern auch ich habe gerade richtig viel zu tun.
Mhm.
Auch damit kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern sagen, so ist es gegenwärtig. Du als Raubritter und eben ich als Raubritterin. Und dann geht es bei uns manchmal vielleicht schneller hoch.
Mhm.
Beruhigt sich auch.
Er scheint ja auch eine Faszination dafür zu
total.
Haben. Für diese sehr, sehr, also ich meine Mittelalter, ja, da gab es kein 1, 2, 3.
Und ich würde mir die Kita zur Brust nehmen und sagen, was ist in eurer Beziehungsgestaltung los, dass ihr zu einem 5-Jährigen sagt, der wäre euch zu viel und der wäre nicht in Ordnung. Das läuft nicht. Also da darf
die schwächen sich ja auch voll, wenn die Mutter einladen
total.
Und sagen, ich komme nicht klar, können Sie mal mit dem Kind reden, was macht denn das
und
mit der
Beziehung? Und dann sage ich mal, genau, und dann sagen, ich sage der Mutter, ihr Sohn hat dies und jenes gemacht, besprechen Sie das mal. Nein, wir besprechen das zusammen, aber ich gehe doch nicht mit einem Reparaturauftrag für meinen Sohn nach Hause und erzähle ihm dann zu Hause, was die Erzieherin nicht selber mit ihm klären können.
Ich war auch nicht dabei und das muss man echt auch nochmal sagen. Ich habe auch letztens mit einer Mutter gesprochen, die mir erzählt hat, die Lehrerin hat ihr sozusagen was aufgegeben im Sinne von, der muss das und das lernen. Und wenn ich sage hier, dass es gut geklappt hat, dann kriegt er sozusagen Stempel, dann soll der zu Hause eine Belohnung bekommen. Da fand ich alles falsch dran, weil das ist eine Vermischung. Jemand anders, dem ich natürlich gar nicht, also im Normalfall traue ich meinem Kind ja mehr als fremden Personen und eine Lehrerin ist für mich erstmal fremd. Die habe ich 2-mal auf einem Elternabend gesehen. Und dann sagt die, ob mein Kind sich gut verhalten hat und ob ich ihm eine Belohnung gebe. Ich finde, das ist alles daran ist falsch. Vielleicht sehen das Pädagogen und Pädagoginnen anders, aber ich fand es furchtbar.
Na, ich finde, es hat was für meine Begriffe hat es was mit der Dosierung zu tun. Und natürlich, also jetzt mal würde ich sagen, bin ich natürlich als Mutter gehalten, einige Dinge mit meinem Kind nochmal nachzubesprechen. So, das wäre für mich etwas ganz anderes, wenn die Erzieherin zu mir sagt, so, heute ist übrigens dies und jenes passiert, da ist ihr Sohn über Grenzen gestiegen und wir haben dies und jenes verabredet und dies und jenes war dann die Konsequenz, die erfolgt ist.
Ja.
Offensichtlich ist es zurzeit gar nicht so leicht für ihren Sohn, vielleicht sprechen sie zu Hause nochmal. Dann habe ich ein Gesprächsthema mit meinem Kind und sage, was ist los zurzeit? Ich bin nicht der verlängerte Konsequenzarm von Lehrerinnen und Erzieherinnen. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied.
Yeah.
Ich finde es ganz legitim, wenn die Institution mich bittet, ins Gespräch zu kommen. Aber nicht, dass ich etwas durchsetze, was die nicht durchgesetzt
bekommen. Ja, oder das Kind abzuholen. Ne? Also wenn ein Kind jetzt wirklich andere verletzt und man der Sache nicht mehr Herr wird wegen des Personalschlüssels und so, größtes Verständnis, aber der hat bla 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 gesagt. Weiß ja nicht.
Genau, ich gebe dir total recht. Ich glaube, auch die Erzieherinnen schwächen sich da eher. Mhm. Wenn sie sagen, ich kriege dich nicht in den Griff, deine Mutter muss kommen, sagen, hä? Im Fünfjährigen, ganz sicher kriege ich dich in den Griff. Und hör mal zu, mein lieber Freund. Ich sehe, du hast gerade Bedarf. Wir beide müssen uns was einfallen lassen. Denn so geht es bei uns nicht. Wie geht das?
Und vielleicht müssen wir da an der Stelle aber auch nochmal sagen, ich glaube, dass der Beruf echt schwer wird für viele aktuell, weil zu Hause so wenig Grenzen gesetzt werden, weil, also in vielen Haushalten, weil viel zu viel Fernsehkonsum, darauf kommen wir gleich nochmal. Sie fragt ja sehr konkret, ist eine Stunde zu viel, guckt er das falsch und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht einfach ist für Kindergärten und Schulen aktuell mit so vielen Kindern, die so aus unterschiedlichen Umfeldern kommen, klarzukommen und die teilweise auch wirklich zu Hause Prinz, Prinzessin und auf jeden Fall ein Blaublut sind. Das ist, glaube ich, ganz schön anstrengend.
Total. Und ich will auch überhaupt nicht, weil ich ja gesagt habe, ich finde Erzieherinnen und Lehrerinnen super.
Ja.
Ich finde, die kriegen auch häufig viel zu viel Lack von Eltern, die sich in alles einmischen und es wirklich sehr genau wissen wollen. Wo ich denke,
lass die
aber
Ruhe.
Wie eigentlich ja im ganzen Leben liegt es irgendwo so in der Mitte.
Mhm.
Kindergarten ist auch ein Lern- und Entwicklungsort und ein wichtiger Ort für Kinder festzustellen, zu Hause geht es so und im Kindergarten geht es so. Und das muss ich als Eltern aushalten, dass es im Kindergarten nun mal anders läuft. Es wäre ja auch total okay, wenn die Kita sagt, pass mal auf, kleiner Junge, du willst gerne richtig doll rumkämpfen, wir wollen das hier nicht. Und dann ist auch total in Ordnung zu sagen, liebe Mutter oder lieber Vater, ihr Sohn hat einen richtigen Kampfbedarf. Wie können Sie das am Nachmittag mit ihm ausspielen oder was braucht er? Denn hier bei uns gelten diese Regeln.
Ja.
Das wäre ja auch in Ordnung. Ja, und richtig, dann kann ich als Eltern nicht immer verlangen, ja, aber mein Sohn braucht und meine Tochter will. Es ist nicht überall der richtige Ort für alles.
Mhm.
Aber darum scheint es ja in diesem Fall gar nicht zu gehen, sondern die Rückmeldung, die sie bekommt, ist, mit ihrem Kind stimmt was nicht.
Ja.
Und von dem, was sie schreibt, finde ich, mit dem stimmt alles. Die Beziehungsklärung im Kindergarten ist nicht erfolgt.
Ja.
So. Ich finde, das hört sich alles super an. Insofern kämpft er womit? Mhm. Mit seinen Ausmaßen, mit der Frage, wo ist mein Gegenüber? Bei anderen Kindern, bei meinen Eltern und bei meinen Erziehern. Und das darf man ihm gerne beantworten, wo die Gegenüber sind.
Ja.
Und das kann gut sein, dass wenn zu Hause manchmal mehr Stress ist, dann haben natürlich die Kinder auch mehr Stress. Wir beeinflussen uns ja gegenseitig.
Ja.
Das ist ja kein ewiger Dauerzustand. Das gesagt habend, dürfen Kinder kämpfen? Ich glaube, Kinder sollen auf jeden Fall kämpfen. Es gehört dazu. Es gehört auch in unsere körperliche Entwicklung.
Mhm.
Es gehört dazu, in Widerstand zu gehen, im Widerstand unsere Muskeln zu spüren, unsere Stärke zu spüren, unsere Kraft zu spüren, unsere Bodenhaftung zu spüren, unsere Kernmuskulatur zu stärken. Also das tun wir im Ringen und im Kämpfen, wenn wir mit unserer ganzen körperlichen Mittenkraft ins Raufen kommen. Könnt ihr jede Physiotherapeutin dieser Welt fragen, die singt euch das Hohelied auf Raufen, Ringen, Kämpfen, Bodenkontakt. Immer rein da in die Arena und holt euch diese Schaumstoffschwerter. Man kann da will ich nochmal was zu sagen, da kann man total wunderbar auch Regeln üben, zu sagen, okay, ein Treffer auseinander. Sich wieder aufstellen, sich wieder angucken, sich voreinander verneigen, wie bei einem echten Ritterkampf.
Ja, ja, ja.
Und dann wieder los. Und es geht nicht um das wilde Eindreschen aufeinander, sondern es geht darum, in Form, in Kraft und in Austausch zu kommen.
Und wenn man das zu Hause nicht machen möchte, kann man das ja auch im Kampfsport zum Beispiel ganz gut machen. Ich fand zum Beispiel toll, ich bin mal mit einem Kind in den Judo-Club gegangen. Es war ein Eltern-Kind-Judo-Ding. Das fand
cool.
Ich richtig cool. Also wenn dann irgendwie dein sechsjähriger Sohn dich einmal über seine Schulter schmeißt, das ist mega. Also das fanden wir, also mir hat alles wehgetan, seien wir ehrlich, aber es war mega cool.
Das konnte der?
Da, ja.
Wie cool.
Also es ist ja pure Technik.
Ja.
Pure, natürlich bist du dann nicht ganz so im Widerstand wie bei einem erwachsenen Gegner. Man hat auch, da hast du auch gegen andere Daddies gekämpft und so weiter. Das war echt, das war schon echt interessant und richtig cool. Aber auch Kinder gegen Kinder, auch Kampfsport hat ja immer Regeln, ganz viel, auch Karate und so weiter. Das ist ja ganz viel, gerade auch die aus diesen östlichen Kulturen kommenden, da geht's ja ganz viel um Respekt, Dosierung. Wann darf ich, wie darf ich, in welcher Form darf ich? Und das ist, finde ich, auch ein richtig gutes Lernfeld.
Das heißt, wir werden eine immer körperlosere Gesellschaft und ich finde das bedenklich, wo überall nicht mehr angefasst wird. Und also Schutzkonzepte und das Verhindern von Missbrauch und das Achten kindlicher Grenzen in allen Ehren, das ist alles wichtig, das ist auch kein Gegensatz. Aber sich anzufassen und sich zu spüren und sich richtig zu fühlen und für Kinder auch zu fühlen, meine Mama ist stärker als ich. Und mein Papa kann mich halten. Das ist so wohltuend. Das ist so eine tiefe, tiefe Sicherheit. Lustvoll mit denen zu raufen ist total schön. Ich hatte neulich ein echt, sagen wir mal, herausforderndes Kind bei mir in der Praxis. Habe ich mit ihm gerauft, dann hat die Stiefmama mit ihm raufen geübt, dann ging das so hin und her. Und der wollte wirklich wissen, wer ist stark genug. Und der fand es so schön, als seine Stiefmutter sich nicht mehr von ihm abschmeißen ließ, sondern wirklich halten konnte. Da war der ganz glücklich.
Guck mal.
Und dann sagte er aber zu mir, ganz süß, weil er meinte, ja, aber irgendwann bin ich stärker als du und dann gewinne ich. Und ich sagte, weißt du was, wenn du stärker bist als ich, dann bist du auch weise genug, mich gewinnen zu lassen. Und das hat er genau verstanden, obwohl der erst 7 war.
Ja.
Weißt du, und ich habe mich mal erzählt, ich rauf auch mit meinem erwachsenen Sohn noch. Es endet immer da drin, dass ich gewinne und er sagt, Mama, du bist einfach die Stärkste. Und das ist aber auch etwas sehr Lustiges und Charmantes und Freundliches. Also auch bis ins Erwachsenenalter ist das noch schön. Also da kann ich jetzt stundenlang drüber reden, aber gut, bitte rauft auch mit euren Töchtern, vor allem mit euren Töchtern. So, jetzt zu der Frage von Fernsehzeit. Fernsehen ist nicht an sich aus der Hölle. Es laufen im Fernsehen tolle Sachen. Allerdings, jede Minute, die eure Kinder vor der Glotze hocken, springen sie nicht, singen sie nicht, malen sie nicht, spüren sie sich nicht, tun sie nichts mit sich selbst, sondern lassen den Mund halb offen stehen und der Kopf wird bedient. Manchmal mit Dingen, die für den Kopf hilfreich sind, manchmal mit Dingen, die einfach Quaggelkram sind. Und nichts gegen Quaggelkram, auch das darf mal sein. Aber ich finde immer die Frage, hilft es denn bei was? Ist es denn für was ist es gut?
Da würde ich aber auch sagen, dass es sehr kindabhängig ist, was die draus machen. Also das eine Kind geht direkt nach einer Sendung zum Playmobil, spielt nach, baut nach. Du merkst im Wortschatz sofort, da möchte was verstanden werden und dann wird das nochmal alles nachgeplappert und so weiter. Und dann gibt's Kinder, die danach erstmal weinen müssen, weil sie einfach so überwältigt sind und so reizüberflutet sind. Ich finde, das ist total kindabhängig, wie viel geht, wie viel nicht. Eine Stunde am Tag mit 5. Ich würde fast sagen, dass das, also ich denke gerade an meinen 5-Jährigen, eine Stunde gab es sicher auch schon, ist nicht cool. Also merke ich, ist zu viel. Da werden die Augen irgendwie so glasig und da merke ich schon, okay, danach kommt viel raus, was nicht raus sollte.
Weißt du, ich finde, Fernsehen ist ja auch nicht Fernsehen. Ne? Wenn ich mit meiner Mama zusammen Eiskunstlauf gucke, dann ist es anderes Fernsehen, sage ich mal, als wenn ich da, keine Ahnung, weiß ich, was die Kinder da so glotzen. Also, und ich muss mal auch sagen, das ist mir dann, ich sage nie was zu Eltern, warum sollte ich auch? Der einzige Impuls, den ich jemals habe,
jeden Donnerstag hier fast.
Ja, aber etwas zu Eltern zu sagen, ist, wenn ich sehe, wie die in ihrem Kinderwagen vor der Glotze hocken oder beim Essen vor der Glotze hocken, da denke ich immer so, also das schmerzt mich, ehrlich gesagt, weil es ist irgendwie so ein Gehirnschnuller. Insofern finde ich die Frage so, keine Ahnung, ist eine Stunde zu viel? Ich finde die Frage, ist es ein Gehirnschnuller? dann würde ich drüber nachdenken. Oder ist es etwas Inspirierendes?
Aber ich glaube, da passt, dass es bei einer Stunde selten so ist. Die meisten Serien sind ja auch so aufgebaut, dass die nach, manche nach 11 Minuten, manche nach 20 Minuten. Ich finde, 11 Minuten kann ich verstehen, dass das so ein Snack ist, wo man denkt so, ja, danke, ein Gummibärchen, vielen Dank auch. Ne, das ist dann oft so eine Doppelfolge, das ist in Ordnung. Jetzt macht es einem Netflix, Amazon Prime, Disney, was weiß ich, was es da alles gibt. Die machen es ja einem auch nicht ganz einfach, weil mittlerweile das ja so läuft, das wird ja alles on demand und dann bedeutet das ja, die eine Folge ist zu Ende und dann kommt direkt unten der Button, nächste Folge wird geladen und zack geht's weiter und schon haben sie den ersten Satz vom nächsten gesehen. Und da finde ich selbst auch manchmal, wenn du zu langsam gerannt bist, dann kannst du quasi nicht mehr ausmachen, weil die haben dann irgendwie 2 Minuten von der Folge gesehen und ich würde auch im Dreieck hüpfen, wenn man mir bei meiner Lieblingsserie nach 2 Minuten anfangen, wo alles so erstmal aufgebaut wird und die Spannung gebaut wird, wenn du es da ausmachst. Ich finde es echt, die machen es einem nicht einfach. Da muss man sich echt mal beschweren drüber. Kindersendungen dürften nicht endlos weiterlaufen.
War doch bei Löwenzahn mal. Und nicht vergessen, abschalten.
Ja, oder hier Sendung mit dem Elefanten. Finde ich auch ganz toll, dass die auch eine Halbzeit machen. Für die Kinder, klar, guck mal hier, ihr habt die Halbzeit jetzt. Und dann ist zu Ende und dann ist aber auch zu Ende. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, der es Eltern nicht einfach macht. Und dann musst du quasi wirklich daneben sitzen und ausschalten.
Ich würde sagen, psychologisch korrekte Antwort, kommt drauf an.
Ja.
Wenn es Eiskunstlauf ist, ja. Komm, wenn das Kind im Bett liegt und so leicht vor sich hin fiebert, wenn ich mit meiner Ehefrau irgendwas besprechen muss, was jetzt wichtig ist, oder meine Mutter am Telefon ist und sich über meinen Vater beschwert, dann von mir ist Kuro 1,5 Stunden. Also, weißt du, ich glaube, es ist manchmal auch sowas und es ist immer eine Abwägungssache. Aber wenn du mich fragst, ich würde sie lieber spielen schicken.
Mhm.
Und ich glaube, dass die Kinder mehr davon haben. Wenn er nun gerade seinen Robin Hood super findet, komm, guck doch.
Ja, also, ja, aber wenn du es jeden Tag eine Stunde hast, dann ist es, glaube ich, in Summe wahrscheinlich
Wenn du überlegst, wie viel Zeit sind die überhaupt noch zu Hause nach Kindergarten?
Ja.
Essen, Zähne putzen, weil alles so dazugehört. Und dann ist eine Stunde schon wieder richtig viel.
Prozentual von der Zeit, die du miteinander auch hast. Ne?
Oder die für sich haben. Ich muss ja gar nicht immer mit den Kindern sein. Und die dürfen sich langweilen.
Ja.
Dann weißt du was, ganz ehrlich, geh raus, schnitz dir ein Schwert.
Weißt du, ich würde immer auf meine Motivation gucken. Warum guckt das Kind jetzt eine Stunde? Weil ich eine Stunde meine Ruhe brauche, weil das Kind was davon hat, keine Ahnung. Und wenn es immer ist, ich brauche meine Ruhe, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob es nicht was anderes gibt, was man vielleicht auch als Ritual einführt, wie wir machen eine halbe Stunde, weiß ich nicht.
Ich bin immer total entsetzt, wenn man hört ja immer mal so in den Medien, wie viele Stunden wir in Medien verbringen, ne? Und dann finde ich immer, ich bin da überhaupt nicht so, ich gucke praktisch gar kein Fernsehen, ich habe noch nie mal so einen Bezahldienst.
Ah ja, guck mal.
Ja, genau. Und dann denke ich mir, ja, ich, ne? Und gestern habe ich mein Handy vergessen, wo man denken würde, das kann ja nicht so schlimm sein. Und ich kam mir richtig amputiert vor den Tag über. Und da ist mir in meiner ganzen Eitelkeit aufgegangen, dass ich gar nicht besser bin als der Rest der Welt, so ein Ärger. Und ich finde, weil das verpasst man manchmal richtig. Auch wie viel man sich damit, also man gewinnt natürlich viel mit diesem Ding, man verliert auch echt viel. Und ich glaube, die Fähigkeit bei Kindern zu installieren, grundsätzlich sehr gut ohne zu können, ist ein echter Gewinn.
Mhm.
Und wenn man mal unterm Strich behaupten würde, ein Kind, das komplett ohne Fernsehen groß wird, was ja auch unrealistisch ist und jetzt kein Ziel, das ich ausrufen würde, aber ja, verpasst es wahnsinnig viel, verliert es irgendwas. Und das ist aber Mama genau das, dass wir denken, das kann man denen noch nicht wegnehmen, die wollen das so gerne, es ist so schön, darf man denen sowas verbieten? Es ist unterm Strich meistens kein riesiger Gewinn. Es ist eher so, dass wenn es zu viel ist, ein Schaden ist. Und ein bisschen, glaube ich, vertragen alle.
Das stimmt. Und ein Trick noch, den wir bei uns ganz gut installiert haben, wenn ich will, dass nur eine Folge geguckt wird, dann sage ich, ich habe gar keine Zeit mitzugucken, aber ich würde so gern mitgucken. Kannst du danach direkt zu mir kommen und mir einmal erzählen, was passiert ist? Das finden Kinder nämlich auch richtig toll, weil das ist dieses, die interessiert sich für das, was ich hier sehe. Ich habe ein Privileg, was sie nicht hat. Und das schult ja auch, also total eine Geschichte zusammenfassen zu können, wird dir spätestens in der Schule ständig abverlangt. Also gar nicht so doof, das sich mal erzählen zu lassen, was die so geguckt haben.
Auch nochmal zu verstehen, was die alles nicht verstehen. Ich habe mit meinen Kindern, wollte ich irgendwann mal, da waren die schon in der Grundschule, dachte ich, tun wir denen gefallen, gucken wir mal so einen Winnetou-Film. Ne? Die haben gar nichts gepeilt.
Ja.
Also jetzt nicht, weil sie weil sie ohne Gehirnzellen groß geworden sind. Aber zu verstehen, viele Dinge denkt man, gucken die und die verstehen überhaupt nichts. Und ich finde es ganz interessant, dass Kinder super gerne 100-mal dasselbe gucken.
Absolut.
Bis sie es verstanden haben, weil es so komplex ist und wir überfordern Kinder ganz häufig mit diesem noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge, wenn der Anfang noch nicht mal richtig durchverdaut wurde.
Voll. Und ich habe aber auch mal gehört, dass das tatsächlich was ist, was dem Gehirn Sicherheit gibt. Also auch für Erwachsene in Zeiten, in denen dann Krieg, weiß ich nicht was ist. Es hilft total, den Geist zu beruhigen, wenn man eine Serie nochmal von Neuem anfängt, die man schon mal geguckt hat oder ein Buch nochmal liest, was man schon mal gelesen hat. Weil diese Antizipierbarkeit von der Zukunft, also zu wissen, so geht's aus. Ich kann mich darauf verlassen.
Ich freue mich jetzt schon.
Genau. Ich weiß, die kriegt den. Ich weiß, dass das und das passiert. Das ist ja auch das System von Disney und so weiter. Aber dieses Vorhersehen können von wie geht's aus,
weißt du noch, hilft dass, total. Dass das Ende des Abendlandes ausgerufen wurde, als es die Teletubbies gab. Kannst du dich an die erinnern?
Ja,
genau.
Natürlich.
Und das Prinzip der Teletubbies, ab davon, dass es so komische Tiere, Dinger waren, die einen Bildschirm im Bauch hatten, war ja, die Dinge noch ein zweites Mal zu zeigen.
Absolut.
Also das ist ja die deutsche Medienlandschaft Kopf gestanden, dass es der Anfang der Verdummung wäre. Und ich dachte immer, hä? Ist doch genau das fürs Kinder lieben.
Mhm.
Also
alles nochmal.
Nochmal. Ja, ich weiß, was gleich kommt. Gerade hat es mich erschreckt, aber beim zweiten Mal kann ich mich darauf vorbereiten. Beim dritten Mal kann ich sogar drüber lachen. Und ich kann dieser Emotion, die es auslöst und den Gedanken, die es auslöst, auch folgen. Und es ist unser erwachsenes Denken, es muss immer noch mehr rein, es muss was Neues sein, es darf bloß nicht langweilig sein, es muss dann auch noch was für die Bildung sein.
Ja, ja, ja.
Und es ist häufig viel zu viel.
Viel zu viel. Mhm. Deswegen, also ich kann solche langsamen Kindersendungen auch echt nur empfehlen. Weil unsere Kinder haben wirklich mit Bullabü angefangen. Das ist so langsam geschnitten und das ist super. Ich glaube, da tut man nichts Verkehrtes, wenn man so ein bisschen auf Langsamkeit auch achtet. Ne? So, jetzt haben wir aber viel wieder über Medien und so, ne? Sagst du. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Netflixen zu entspannen. Also du ja nicht. Du musst dein Handy zücken. Ne? Was machst du auf dem Handy dann?
Ja, genau. Meine Mails, meine Zeitung, dann Anrufe, meine Rechnung. Ich mache auf dem blöden Dusselteil alles.
Okay, dann bist du einfach ein Workaholic vielleicht.
Nee, ja, das war. Ich war wirklich ein bisschen erschüttert über mich selbst, muss ich mal sagen.
Ja, kann ich verstehen. Ja, das ist ja mal ganz gut, wenn man.
Weißt du, was aber ganz lustig ist, weil ich so selten Fernsehen gucke, führt es auch dazu, dass wenn ich denn mal Fernsehen gucke, ich mich wirklich wie auf einem anderen Planeten fühle und da reingucke und denke, was ist denn da? Also diese, was man da so.
Reality
guckt,
und so.
Nee, so Spielshows und so auch Talksendungen, wo ich denke, hä? Das macht doch gar keinen Sinn, sich so zu unterhalten. So gibt es auch nie eine Lösung oder sind die alle total gagaballer? Was machen die da im Fernsehen? Also es ist dann noch mehr zum Abgewöhnen, wenn man es selten tut.
Ja, stimmt. Aber ich habe mal so ein Medienseminar besucht und da musste man immer so crossmedial irgendwas machen. Und ich habe darüber geschrieben, über das Phänomen DSDS.
Ja.
Und da bin ich darüber gestolpert. Das ist interessant. Das ist im Prinzip das Gleiche wie Stierkämpfe, das Gleiche wie früher die Gladiatoren. Es liegt in der Natur der Menschheit, anderen beim Scheitern zusehen zu wollen.
Ja.
Das ist interessant. So viel nochmal hier
medienwissenschaftlich. Dann kann man in Hamburg ins HSV-Stadion gehen.
So, jetzt wissen wir, dass wir Spotify-Kommentare bekommen. Also, kommentiert gerne, schreibt uns an podcast@eltern.de, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen und so weiter habt. Und ansonsten wünschen wir euch, dass ihr hier schön durch den Januar, Februar schlittert und wir hören uns nächste Woche wieder mit Elke dann in 2 Wochen wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüss und
alles Liebe aus Hamburg.
Welcome 2026.